Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Herzlich willkommen bei Think Different, Think AI. Heute geht es um einen Regierungsbefehl. Eigentlich nicht wirklich um einen Regierungsbefehl, sondern um die Folgen eines Regierungsbefehls, warum ein Regierungsbefehl ausgesprochen wurde und was da eventuell für nachhaltige Konsequenzen für mich, für meinen Mitmoderator Jens oder für uns alle herauskommen. Ich möchte am Anfang euch, ja, der Jens, ne, der wird wieder sagen, so, ich lasse ihn nicht zu Wort kommen, aber ich bleibe jetzt mal dabei. Ich habe quasi jetzt aktuell so das Redeheft, ja, nicht den Schweigefuchs, sondern das Redeheft in der Hand. Es ist nämlich etwas passiert, es kam ein neues Modell heraus. Und eigentlich ist so eine Nachricht ja total langweilig, ne, weil neue Modelle sind natürlich bahnbrechend. Neue Modelle sind natürlich das beste Modell, das wir jemals gebaut haben. Und so hat Anthropic Fable 5 herausgebracht, auf Deutsch Fabel, ja, also wer sich mal überlegt, Fabel, ne, so nach dem Motto, verbirgt eine wahre Geschichte am Ende, das ist auch egal, hat das herausgebracht, ein Modell der Mythos-Klasse, ich fühlte mich sofort an Star Trek erinnert, ja, ein Raumschiff der Constitution-Class und sowas, ja, aber sei mal dahingestellt. Und dieses Modell wurde veröffentlicht und hat so ein bisschen Anleihen von Mythos bekommen, weil eigentlich ist es, soweit ich das verstanden habe, Mythos gewesen, nur ohne die Möglichkeit, Anfragen im Rahmen der Biologie und der Informationssicherheit zu geben, weil dieses Modell, ihr erinnert euch, wenn nicht, kann man mal in die vergangenen Folgen von uns reinhören, es zu gefährlich ist und deswegen erst auch von Sicherheitsforschern und so weiter getestet wurde. Und darum gibt es weiterhin dieses Ich-weiß-alles-Mythos-Modell und Fable 5 als, ja, Consumer, Prosumer, professioneller Kunden, wie auch immer, Modell im Angebot. Und das hat Anthropic uns allen angeboten und hat dabei gesagt, Freunde, ihr dürft dieses Modell benutzen, ihr kriegt es, das war schon sehr merkwürdig, ne, für Menschen, die so ein Abo-Modell bei Anthropic haben, ihr dürft das bis zum 20. im Rahmen eures Abos mitverwenden. Danach wird es wahrscheinlich nur auf Bezahlbasis pro Token zur Verfügung stehen und die Preise dieses Modells werden dann doppelt so hoch sein, wie man es von Opus kennt. Doppelt so hoch, jetzt hole ich dann doch mal kurz Luft, um einen Schluck zu trinken. Ich begrüße unseren Multimillionär Jens. Wir erinnern uns aus vergangenen Folgen, er nutzt ja seine OpenClaw-Installation, um reich zu werden. Ich sehe seinen blauen Ferrari im Hintergrund, leuchten in der Sonne und er mit der Sonnenbrille und dem Pina Colada. Prost, Jens, ich nehme einen Schluck. Welchen Kontakt hattest du denn jetzt mit Fable 5? Und,
ja, hallo Marc, nimm mal einen Schluck aus der Pulle. Und ja, herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge. Natürlich bin ich immer noch nicht Multimillionär und verbrenne noch mehr Token, als mir lieb ist. Und habe auch Token wahrscheinlich mit Fable ein bisschen verbrannt, solange es noch ging. Da war es dann ja plötzlich weg.
Da kommen wir gleich zu,
Da kommen wir gleich noch zu, ja. Ja, also in dem Moment, als ich jetzt mit Fable Kontakt hatte und ein bisschen rumgespielt habe damit, habe ich so ein paar Webseiten generiert, Sachen, die ich irgendwie recherchiere, mal aufbereitet. Das war einfach gut, muss man sagen. Ne? Also das hat irgendwie sehr, sehr gut funktioniert mit wenig Korrektur, die ich irgendwie machen musste. Ich habe mich auch so ein bisschen an die Regeln gehalten, die sie vorgegeben haben. Also was zum Beispiel bei Fable interessant ist, dass man nicht so viel vorprompten sollte. Ne? Also man musste jetzt nicht unbedingt alles beschreiben, was man da machen sollte, was man vielleicht von den anderen Modellen ein bisschen mehr kannte, sondern hat sich mehr darauf konzentriert, was soll der eigentlich ja wirklich Outcome sein, also was möchte ich dann hinterher haben, als dann im Detail zu beschreiben, mach das so und so, nutze das und das oder achte auf die Sicherheitslinien und nutze noch irgendwie eine Vorgabe, bla bla bla. Da ist Fable sehr stark mit kurzen Prompts zu arbeiten und daraus dann schon sehr beeindruckende Ergebnisse zu erzeugen. Und da gibt es auch noch und nöcher zu sehen. Also selbst wenn jemand es leider verpasst hat, mit Fable rumzuspielen, das Internet überschlägt sich ja mit Beispielen momentan, wo Leute über Videos, über verrückte Webseiten generiert haben, verrückte Applikationen generiert haben. Schöne Vergleichswebseiten gibt es auch, die dann zeigen, wie es vorher mit einer 4.8-Version aussah, ob das jetzt Simulation von
Sternensystemen
oder sowas
sind. So.
Ne? Ja, Sternsysteme und sowas. Das ist schon irre, also wirklich irre. Ne? Also wirklich, wo man sagen muss, ja, Fable hat da jetzt schon gezeigt, dass das Ende dieser Fahnenstange der KI-Entwicklung und was im Prinzip in der Erzeugung von Softwarelösungen möglich sein wird in Zukunft, noch sowas von lange nicht erreicht ist. Ja? Also wir werden da wirklich verrückte Sachen sehen. Ja. Die Qualität des Outputs wird tatsächlich immer besser und das hat Fable einfach gezeigt.
Bevor wir zu den von dir schon angedeuteten Einschränkungen, die dann auf einmal eingetreten sind, kommen, vielleicht auch nochmal, ich habe keine Galaxie gebaut oder sowas, aber ich habe halt einfach meine Projekte genommen und habe dem Ding gesagt, guck mal, was du da verbessern könntest. Ne? Was fällt dir auf? Best Practice, keine Ahnung was. Und ich habe denselben Prompt an Opus und an GPT-5.5. Ne? Also Opus, das andere Modell von Anthropic und GPT-5.5 halt von Codex. Und Fable war um Längen ausführlicher. Er hat allerdings bei mir auch länger gebraucht, was vielleicht daran lag, dass ich hier den Ultra-Sync-Modus von Codex einfach komm, hau rein, was kostet die Welt mit Beleuchtung, ne? Und ich habe ihm dann auch sehr viel abverlangt, so dass ich tatsächlich mein Wochenlimit bei Anthropic verblasen habe an dem ersten Abend und dann gesperrt wurde bis Sonntag. So, und was ist denn seitdem passiert? Weil da ist nämlich ganz viel passiert. Es gab nämlich dort, ich finde den Begriff so schön, den kenne ich eigentlich aus der Apple-Szene, des Jailbreaks. Ja, also es begab sich ja, das hast du mir ja sogar geschickt, nein, du hast das Ding nicht gejailbreakt, aber du hast mir einen ersten Einblick in Fable geschickt, weil du mir ein GitHub-Repository zur Verfügung gestellt hast, also verlinkt hast. Das ist das Bessere, nicht, dass morgen gleich jemand klingelt von den freundlichen Herrschaften und sagt, ach, der Herr Scharnetzky, ne, der Jailbreaker unterm Herrn, ist er nicht, hat mir nur einen Link auf ein Repository gegeben. Es war auch kein Jailbreak, das war der System Prompt. Das fand ich sehr lustig. Der System Prompt von Fable wurde geleakt. Man konnte sich den anschauen. Und der ist größer als das Kontextfenster von Apple Intelligence Modellen, wo ich mir dachte, das ist doch total lustig, ja, wenn der System Prompt eines Modells so groß ist, dass du mehrmals das Kontextfenster von anderen KI-Modellen brauchst, damit das Ding läuft. Aber gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unnötige Häme. Was ist denn passiert? Ich habe ja vorhin gesagt, Anthropic hat das Modell so verarbeitet, dass es zu Biologie und Informationssicherheit keine Auskünfte gibt. Und wie haben sie das erreicht? Das Modell ist dann einfach immer auf sein Fallback, nämlich auf seinen, in Anführungszeichen, kleinen dummen Bruder umgestiegen, nämlich Opus 4.8. Also ein Modell, wo wir eine Woche vorher gesagt hätten, ach, wie cool ist dieses Modell. Das ist gegen Fable 5. Jetzt nicht begriffsstutzig, aber ich würde lieber das andere nehmen. Und ich hatte mir, als ich es ausprobiert habe, auch schon gedacht, ach, wie teuer wird's denn, wenn ich von Abo-Preisen auf Token-Usage gehe, weil es ist einfach so gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Es begab sich dann, dass, und da scheiden sich so ein bisschen die Geister, wie das so ganz genau angefangen hat. Ich habe dann von sowas gehört, wie angeblich hätte sich Amazon beschwert, dass die Cybersecurity-Vorgänge dann, dass man davor irgendwie Angst hätte, weil im Netz sowas kursierte wie, man kann das Gerät von seinen Fesseln befreien, also das nicht das Gerät, das Modell, ist das Modell quasi jailbreaken, das ist dann doch zumindest mal in Teilen Security-Aussagen und Findings findet. Ich meine, da gab es jetzt auch wieder eine Anhörung im Weißen Haus von Anthropic, da möchte ich überhaupt nicht so tief eingehen. Es hat allerdings dann eine... Jens, ja?
Ja, nur ganz kurz vielleicht dann, damit diese Dramatik vielleicht noch klar ist, ne, weil ich weiß nicht, ob jeder von uns so Bescheid wüsste, was dieses Mythos, diese Mythos-Klasse, die du vorhin erwähnt hattest, ne, was die im Prinzip kann, ne. Wir hatten da zwar eine Folge zu gemacht, aber vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer das nicht mehr im Blick. Was damals passiert ist, als sie das Mythos-Modell angekündigt haben, oder die Mythos-Modell-Klasse angekündigt haben, da hat Anthropic entschieden, dass sie diese Klasse erstmal nur den großen globalen Playern zur Verfügung stellt, also so eine Amazon, eine Google und Co., ne, den großen Browseranbietern, also Firefox und sowas waren dabei, ne, und Firefox erinnere mich gerade auch als Beispiel, die haben dann unter anderem
glaube ich, an einem Tag alleine irgendwie 900 kritische Sicherheitslücken, oder lass es 300 sein. Die Zahl ist gar nicht so wichtig. Eine wahnsinnig hohe Menge im Vergleich zu sonst in ihrer Browserlandschaft gefunden und die dann auch gehoben. Also das passierte im Prinzip jetzt in den letzten Monaten, dass eben die großen Softwarebuden ihre Exploits, ihre Zero-Day-Fehler, die vielleicht irgendwo eingebaut waren, quasi erkannt haben und geschlossen haben. Also da gab es im Prinzip schon einen großen High-Modellklasse, weil sie extrem stark ist, anscheinend eben solche Sicherheitslücken eben zu entdecken. Und dementsprechend war Anthropic da vorsichtig vorgegangen und hatte nach der Ankündigung, nochmal ganz kurz, auch um da nochmal vielleicht den Kontext zu geben, nach der Ankündigung von Darius, glaube ich, in der vorletzten Woche war es dann, wo er gesagt hat, sie wollen eigentlich eher dafür einstehen, dass global die KI ein wenig langsamer entwickelt werden sollte, haben sie dann jetzt vor kurzem im Prinzip dieses Fable-Modell rausgebracht. Und da gebe ich dir jetzt gerne wieder zurück zu dir, Marc, dass sie dann aber wieder zügig runtergenommen haben, weil natürlich so ein bisschen die Angst aufgrund dieser Mythos-Klasse bei allen besteht, also so ist mein Eindruck, was ist denn, wenn Fable wirklich so stark vielleicht schon ist, wie Mythos dann im Hintergrund ist und wenn ich es dann im Prinzip dann so weit gejailbreakt bekomme, dass dann wirklich sehr, sehr viele Angriffsvektoren einfach offen sind. Ja, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen der Treiber.
Also vielleicht ein Bericht, der kam auf Heise, nämlich das Mythos, also nicht Fable, Mythos, ja, also ich sag mal, das Original. Eine Sicherheitsfirma es geschafft hat, mit Mythos einen Exploit zu erstellen, also das Ausnutzen einer Sicherheitslücke auf Apples M5-Hardware zum Schutz des Speichers vor Hackern innerhalb von 5 Tagen. Also etwas, das über Jahre hinweg gebaut wurde, dass die Sicherheit des Speichers, wo man sonst hier mit Code Injection und hast du nicht gesehen, dir mehr Rechte im Betriebssystem oder sonst wo holen kannst, haben die, wie gesagt, auf Heise publiziert. Also ich habe jetzt das nicht selbst probiert auf meinem M5, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn es da steht, wird wohl so irgendwas dran sein, haben die dann aufgemacht. Und wenn du dir manchmal so die Security-Fixes anschaust von Firefox und so, wo auch wirklich auch Mythos als Finder der Schwachstelle ausgewiesen wird. Ich meine, davon hat ja Firefox nichts, wenn die dann schreiben, oh, es war Mythos, ja. Da hätte Anthropic was schon nach dem Motto, guck mal, es ist wirklich so gefährlich. Aber lassen wir mal dahingestellt, es gab dann ebenfalls diesen Vorwurf, dass Fable 5 da quasi in die Lage versetzt wird, dass es dann doch mehr mit Security macht. Und auf einmal gab es irgendwie eine Aktion, nämlich dahingehend, dass der Verteidigungsminister oder Kriegsminister, ja, ich will's ja, will ja niemanden beleidigen, ja, also der US-Amerikaner, die ja schon Anthropic als Lieferkettenrisiko ausgewiesen haben, dass es auf einmal von der US-Amerikanerin heißt, oh, du passt mal Obacht, Anthropic darf das Modell nicht mehr nicht amerikanischen Bürgern zur Verfügung stellen.
Ja, das ist nochmal ein krasses Ding, ne? Weil das ist im Prinzip so ein bisschen, jetzt mal geopolitisch, fast so eine ähnliche Diskussion, die man aufmachen müsste, wie bei der Beschaffung der F-35, glaube ich, dieses amerikanischen Kampfjets, wo eben auch häufig die Diskussion darüber war, dass die europäische Verteidigungsindustrie und Staaten ein wenig die Befürchtung haben, dass auch da irgend so eine Art Killswitch eingebaut sein könnte von den US-Amerikanern, damit sie im Notfall mal am längeren Hebel sitzen. Ne? Und ich glaube, dieser längere Hebel jetzt bei dem Thema Anthropic und der US-Regierung sieht man jetzt schon. Ne? Also wenn wir sagen, das Vorhandensein von mächtigen Modellen ist ein Asset, das in Zukunft immer wichtiger werden wird, dann wird das natürlich auch immer zu einer immer wichtiger werdenden geopolitischen Diskussion und Spielball vielleicht auch auf der Fläche der geopolitischen Entscheidung werden. Und dementsprechend ist es, glaube ich, für Europa ein weiterer Weckruf, zu schauen, wie können wir uns da vielleicht einfach unabhängiger aufstellen, ja, von den globalen KI-Anbietern in dem Moment. Wir haben momentan ja noch sehr, sehr viele Open-Source-Modelle, die auch draußen auf dem Markt sind, aber auch das wird natürlich irgendwann in gewisser Zeit endlich sein, gegebenenfalls, wenn ich nicht die ausreichende Rechenkapazität habe. Und Rechenkapazität
ist jetzt eher an anderen Stellen auf der Welt verbreiteter, als das hier auf dem europäischen Festland ehrlicherweise ist. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein Wachrütteln für die Szene geworden, was da jetzt gerade passiert ist. Das darf man nicht unterschätzen, dass da eine US-amerikanische Regierung entscheiden konnte und dann auch entschieden hat, dass dieses Modell eben nicht mehr nicht-amerikanischen Bürgern zur Verfügung stehen soll. Und wenn du jetzt deine Workflows drauf aufgebaut hast, deine Firma drauf aufgebaut hast, was jetzt natürlich in den 2-3 Tagen vielleicht noch nicht so extrem passiert ist, ne, aber stell dir vor, solche Sachen sind dann hinterher, wenn wir uns dann auch an solche Modelle gebunden haben und erhoffen, dass unsere Firmen-Workflows oder was auch immer man so macht, dann daran gekettet sind, unsere kritische Infrastruktur, unsere medizinische Versorgung und andere Themen, und dann kann das jemand von außen einfach abschalten. Ja, dann stehen wir da nochmal anders da, als wir schon innerhalb der Corona-Pandemie dagestanden haben, als dann die globalen Lieferketten auf einmal zusammengebrochen sind und man festgestellt hat, ui, hier in Europa haben wir doch gar nicht mehr so ganz die Fähigkeiten, ebenfalls uns alleine mit medizinischen Grundversorgungsmitteln zu versorgen, wie Penicillin und Antibiotika oder welche andere Themen dann damals dann auf die Nase gefallen sind. Ich glaube, das ist tatsächlich, was das Thema Souveränität für uns als Bürger, für uns als Gesellschaft bedeutet, tatsächlich ein nicht zu unterschätzender Weckruf.
Ich würde gerne, bevor wir auf die Souveränität nochmal eingehen, nochmal ganz kurz darauf eingehen, was das dann zur Folge hatte. Weil nachdem das quasi beschlossen wurde, waren das irgendwie 90 Minuten und dann war das System, das Modell weg. Stand dann noch da in der Auswahlliste, aber halt als nicht verfügbar. Dadurch, dass das Modell nicht amerikanischen Bürgern nicht zur Verfügung gestellt werden sollte, nur amerikanischen Bürgern, egal, also auf amerikanischem Grund, amerikanischen Bürgern, Anthropic gesagt hat, ja, wie sollen wir das denn hinkriegen? Ja, also hier Blutprobe und Personalausweis kriegen wir jetzt ja auch nicht von allen zusammen, haben die das Modell halt gestoppt. Was ich an dem Punkt dann halt auch spannend finde, ist, wie weit erstreckt sich so ein Erlass, ja, weil es haben ja auch Menschen an der Erstellung des Modells gearbeitet. Was machst du denn dann? Ja, bist dann jetzt auf einmal Straftäter, weil du geholfen hast, das Modell zu erstellen und darfst jetzt dann nicht weitermachen. Also das ist ja irgendwie, ich finde das schwierig zu halten. Aber was ist dann passiert? Es wurde gesperrt und bei mir, ehrlicherweise, ich hatte auch hier Besuch von Schwiegereltern und so, ich hatte das so gar nicht so richtig mitbekommen, habe das so mit einem Ohr gehört und dachte so, verdammte Axt, was ist denn da los? In meinem Kopf hatte ich aber noch diese besagte Sperre bis Sonntag, weil ich mein Wochenlimit aufgebraucht habe. Was ich nie mitgekriegt habe, ist, dass Anthropic hingegangen ist und gesagt hat, so, alle Kunden, die in der Zeit von Favel 5 ihr Account abgeschlossen haben, können ihr Geld zurückkriegen. Die, die das Zeitfenster verbraucht haben, kriegen es wieder zurückgesetzt, sodass sie es nutzen können. Und als ich es dann mitbekommen habe und ich meinen Rechner gesetzt habe, war ich total entsetzt, weil, ja, das Modell war weg. Aber noch viel schlimmer, dadurch, dass das Modell weg war, haben sich meine Sessions aufgehangen, so dass ich auch nicht mehr weitermachen konnte, auch nicht mit einem alten Modell. Das heißt, du hast quasi stundenlang dieses super schlaue, ich sag jetzt schlaue, Entschuldigung, Modell an deinem Code arbeiten lassen und hast dann einen Zustand, an dem du nicht weiterarbeiten kannst. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt fragst du, machst die Session zu, ja, schließen, App neu öffnen, sagst Opus 4.8, hier, guck dir das mal an, mach mal weiter, überleg mal, was da so geplant war. Der hat die Hufe gestreckt, der wusste überhaupt nicht, was ich da vorhab von ihm, was ich von ihm will. Ja, wo ich dann dachte, okay, das ist natürlich total ärgerlich, weil einerseits schalten die dir das aus und andererseits gehen dir dadurch Sitzungen verloren. Jetzt ist das bei mir nicht schlimm. Ja? Ich habe da so privat ein paar Projekte am Start, weil ich da Sachen ausprobieren will, aber jetzt stell dir vor, wieder, du hast da irgendwie, keine Ahnung, eine Proteinfaltung oder was auch immer da irgendwie zu Gang und dann auf einmal, ja, schade, tut mir leid. Das hat Unfälle passieren. Hat so ein bisschen was Mafiöses, ne? So nach dem Motto, bezahlt einen erhöhten Zollabgaben, du willst doch nicht, dass dein Modell was passiert. Aber dann, jetzt kommen wir zu diesem Thema, was du schon eben so schön schon mal angeführt hast. Was heißt denn das jetzt für uns? Weil bisher war das ja bei Datenschützern und Co. immer so eine Drohgebärde. Der Ami kann uns den Stecker ziehen, um es mal plump auszudrücken. Ja, der Ami kann uns den Stecker ziehen, das war immer so gemünzt auf, was ist denn, wenn, was weiß ich, Europa mal eine Woche, einen Tag, eine Stunde von Microsoft abgeschnitten wird. Und was könnte man denn da bauen? Ja, da gibt's halt Dienstleister, die sagen dann, ja, also wir bauen das hier quasi ähnlich wie Microsoft und Microsoft-Technologie, Anthrastack und bla 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 und betreiben unsere Rechenzentren. Es gab ja auch mal die Zeit irgendwie, ne, Telekom und Microsoft, irgendwas mit Deutschland Cloud. Ist ja auch egal, ich will mich gar nicht in Gefilde begeben, in denen ich mich überhaupt nicht auskenne. Das wirft diese Frage jetzt vor, weil der Präzedenzfall, es wird ein US-amerikanisches Softwareprodukt abgeschaltet, das ist neu. Ich meine, wir erinnern uns alle, es gibt ja alte Geschichten, ne? PGP war ja auch damals verboten worden und wurde dann in Form von Büchern ins Ausland gebracht, dass man es wieder abschreiben konnte. Aber jetzt hast du ein Softwareprodukt. KI ist Infrastruktur, immer mehr Infrastruktur, dass man Arbeit durch die Systeme erledigen kann. Und jetzt kommt jemand auf die Idee zu sagen, es so einzustufen, so nach dem Motto, egal ob das jetzt an Security liegt oder an sonst was, ist zu sperren, weil, dann hört auch hier wieder mein obligatorisch häufig zitierter Sprechdurchfall auf, das hat ja weitreichende Konsequenzen, weil zum einen haben das Modell, wenn Anthropic es umsetzen könnte, nur US-Amerikaner. Und das zweite ist, was heißt es das denn für neue Modelle? Ich meine, es steht ja schon im Raum, vielleicht ist das zur Ausstrahlung auch schon draußen, dass angeblich OpenAI das 5-6er Modell mit 1,5 Millionen Tokenfenster und Mythos-Niveau für kleineres Geld zum Besten gibt. Was heißt denn das für diese KI-Welt, wenn du eigentlich gar kein Vertrauen darauf haben kannst, dass die Modelle, die du da kriegst, morgen noch existieren?
Ja. Also ich meine, auf der anderen Seite, ich habe auch, also Mythos soll auch kommen, hatte ich gehört, ne? Sollte eigentlich bis am 30. Juni
rauskommen. Mythos ist aber auch gesperrt. Also auch die Security-Forscher, die sich da anmelden wollten, für die ist es auch gesperrt. Also auch Mythos ist offline.
Also deshalb ist das ein bisschen spannend. Und wie gesagt, das ist tatsächlich ein Novum, ne? Also dieses Thema, dass wir immer sowas hatten wie die Anbieter warnen vor den Modellen, ne, können Schwierigkeiten produzieren, aber sie haben sie im Endeffekt immer rausgebracht und bisher ist de facto kein weltweit verbreitetes Modell dann einfach abgeschaltet worden. Und was das für einen Software-Stack bedeutet, wenn ich den mit Modellen aufbaue, das ist natürlich eine echte Schwierigkeit. Ne? Also das könnte man jetzt vergleichen, wenn man sagt, ja, Microsoft entscheidet sich dann einfach mal, dass dann diese Idee mit dem SharePoint nicht so eine gute Idee war und wir schalten morgen mal die SharePoints ab weltweit. Ja, das wäre ja eine Katastrophe, ehrlicherweise. Ja. Und auf so einem ähnlichen Niveau kann das natürlich kommen in Zukunft, wenn wir sagen, ich habe signifikante Workflows aufgebaut, die signifikanten Teil ihrer Arbeit dann mit KI-Modellen im Hintergrund erledigen, dass wenn dann eins von diesen Modellen einfach abgeschaltet werden darf, weil eine Regierung auf dieser Welt das dann so entscheidet, ne, dann ist das natürlich echt wild, ne, was da auf uns zukommt. Und das ist wirklich eine spannende Frage, wo man überlegen muss, wie kann ich mich denn darauf besser einstellen? Ne? Also was muss ich dann da tun, dass im Prinzip vielleicht meine IT-KI-Infrastruktur so robust ist, dass sie im Notfall dann eben auch vernünftig auf ein Modell runterswitchen kann. Ne? Und du hast jetzt gerade schon das mal von deinem privaten Fall da erzählt, dass es gar nicht so einfach war, dann zu sagen, jetzt habe ich hier Code und Sessions mit einer Fable gemacht und jetzt soll das ältere Modell, was irgendwie gefühlt einen Monat alt ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, Opus 4.8, also auch noch kein Senior in dem Sinne ist, ja, sondern gerade mal ein paar Wochen alt ist, soll damit arbeiten, kommt damit nicht klar. Ne? Also das sind so ein paar Sachen, die wirklich spannend sind zu betrachten, wo man sich jetzt Gedanken drüber machen darf, wie man da als Firma, wie man da als Privatperson sich vielleicht einfach aufstellt, ja, in Zukunft um solche, sagen wir mal, unvorhergesehenen Brüche in Workflows. Das kann ja, früher war es der Server, der dann einfach mal der Stecker gezogen worden ist am Wochenende oder sowas, dann ausgefallen ist in seiner Lieferkette. Ne? Das kann jetzt im Prinzip auch vielleicht mal ein ganzes Modell sein, das an vielen Stellen quasi echt Value generiert, der dann wegfällt. In dem Moment, ne? Und ich habe noch eine These nur, die, da werden Leute mich vielleicht draußen wieder, vielleicht wieder Lüge strafen. Aber was ich zum Beispiel gehört habe, Marc, ist auch, Fable hat im Prinzip jetzt keine eigene Sprache für sich, aber das Reasoning, das Fable dann intern benutzt, ist eher tatsächlich wohl so eine Zeichenkette, ne, die sehr...
Da waren chinesische Zeichen, alles mögliche drin.
Ja, genau. Ja, das, ja, also wir hatten ja schon mal auch uns immer darüber unterhalten, dass natürlich menschliche Sprache auch ein bisschen komplizierter ist, dass es gar nicht nötig ist, jedenfalls für KI-Modelle, die zu benutzen. Wir hatten auch mal solche, es gab ja auch vor einem Jahr schon diese KIs, die sich über Sprache unterhalten haben und dann in so eine Dschibbel-Sprache oder Dschibbel-Sprache da reingewechselt, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wurde, reingewechselt sind, die nur so Piepstöne waren, ne, um die Daten zu übertragen. Und anscheinend ist da auch Fable eben extrem drin. Und vielleicht ist es einer der Gründe, dass dann Opus sich ein bisschen schwer getan hat, vielleicht dann nachzuvollziehen, was da passiert ist. Wobei ich nicht glaube, dass dann der Reasoning da irgendwo drin steht, dass Fable auf das Reasoning, dass Opus 4.8 auf das Reasoning von Fable zugreifen konnte in dem Moment. Na, aber mal gucken. Also auch das zeigt so ein bisschen, wird spannend. Na, wir werden dann vielleicht auch KIs haben, die so viel mächtiger sind als ihre Vorgänger, dass das dann auch schon für die Senioren unter den KIs schwierig sein wird, die überhaupt zu verstehen. Für die Menschen ist es auf jeden Fall nicht mehr, und die Wissenschaftler nicht mehr nachvollziehbar gewesen, wie Fable jetzt eigentlich intern funktioniert, was ist da machbar. Diese Zeichenketten sind halt nur von Fable verstehbar und von niemand anderen mehr.
Ja, genau. Ja, das war wirklich eine bunte Mischung, fand ich. Gab es auch einen schönen Screenshot im Internet. Was ich ganz spannend fand, war, wir haben ja mal vor einiger Zeit auch über Harness gesprochen, ne? Also da, wo das Modell quasi drin läuft, vom Prompt Engineering über Context Engineering, über wo drin läuft das Modell. Und ich finde, dass dieser Weckruf, von dem wir eben sprachen, zahlt auch unmittelbar auf dieses ominöse Harness Engineering ein, weil am Ende vom Tag willst du ja modellunabhängig werden. Du willst ja dann, ich sag mal, ist ja schön, wenn wir Anthropic haben, aber stell dir vor, Anthropic kriegt den Stecker gezogen, jetzt auch, weil, ich habe ja vorhin gesagt, ne, die Einstufung als, was die Lieferketten angeht, jetzt stell dir mal vor, du kannst das irgendwie von heute auf morgen nicht mehr verwenden, weil du damit deine Geschäftsbeziehung riskierst. Muss ja gar nicht sein, dass der Ami dir den Stecker zieht, er macht sie einfach nur, er stuft dich quasi nur so ein, dass wenn du dieses System nutzt, du quasi auch nicht vertrauenswürdig wärst oder so, oder für einen anderen Hersteller. Von der Seite ist, glaube ich, etwas, was man mitnehmen kann, die Frage, die Umgebung, in denen eure KI-Modelle laufen. Habt ihr darüber Hoheit oder nicht? Ja, ist das ein Harness, der quasi, ich sage jetzt mal, von irgendeinem, also ich abwertend gemeint, ja, aber von irgendeinem amerikanischen Konzern oder welchem Konzern auch immer euch zur Verfügung gestellt wird, oder habt ihr euch den Harness dahingehend selbst zur Verfügung gestellt, damit ihr auch ein bisschen, ich sag mal, Token-Optimierung, bestes Beispiel, wenn ihr zum Beispiel sagst, okay, du möchtest Claude Cowork nutzen, dann gibt's ja Claude Cowork in der Edition, wie man es als Anwender kennt. Da gibt's Enterprise-Pläne mit Apos, da gibt's Privatanwender mit Apos. Aber es gibt ja auch beispielsweise für Firmen die Möglichkeit zu sagen, ah, ich möchte ein in Europa gehostetes Modell. Das bietet Amazon an über die BlackRock-Infrastruktur. Und da kann man auch Claude Cowork dran tackern. Ja, bietet Anthropic an, irgendwie Claude Cowork P3, irgendwie sowas. Und dann stellst du dir aber trotzdem die Frage, okay, du hast jetzt eine Oberfläche, einen Harness, den du kennst, aber wie ist denn in diesem Harness ist darum bestellt, wie sich der Agent Loop verhält? Wie tokensparsam ist es denn? Weil in dem Geschäftsmodell soll keine Unterstellung sein, weil ich es nicht geprüft habe, aber man kann sich ja vorstellen, dass wenn du dir sagst, ah ja, ich möchte den Tokenverbrauch optimieren, dann tust du dir natürlich, wenn der Harness von jemand anderem gestellt wird, schwerer. Da musst du dann diese Caveman-Skills und Headboom-Skills und keine Ahnung was installieren und du machst dir dann noch irgend so ein Graph-Rack, damit das Ding möglichst wenig Irrläufe hat, wie es sich bewegt. Aber wenn du einen Harness selbst baust, dann kannst du natürlich schon sagen, okay, gut, ich lasse halt quasi Gemini drin laufen, OpenAI, Grok, lokale Modelle, Chimica 2 oder Minimax M3 kam jetzt ja raus. Das soll ja auch ziemlich gut sein und ist vor allen Dingen für seine Größe auch auf Geräten nutzbar, die halt nicht bei Nvidia rechts unten gekauft wurden, sondern ein bisschen weniger Kapazität haben. Und ich habe schon wieder Sprechdurchfall, ich bitte um Entschuldigung. Alles wenn gut. Du das jetzt wieder weiterdenkst, auch mit dem Thema, du hast einen Harness, dann kannst du den System Prompt anpassen. Und da schließe ich jetzt der Kreis, weil, so wie du mir ein Git-Projekt mal gezeigt hast zum Thema System Prompt von Fable 5, habe ich jetzt ein Git-Projekt, das sich mit der Frage beschäftigt, wie kann man denn diese Arbeitsweise von Fable 5, also das zum einen ist das ein starkes Modell, okay, es nimmt manchmal komische Zeichen, das jetzt auch nicht in dem, was ich jetzt sage, aber wie das Modell sich einem Thema nähert, wie das Modell sich selbst quasi kritisch hinterfragt, wie das Modell darauf aufmerksam macht, oh, da habe ich mich geirrt, da muss man noch mal ran. Das hat jemand tatsächlich in einen Fable-Mode-Skill gegossen, so dass du Opus in die Lage versetzt, ein bisschen mehr wie Fable zu reagieren, was das Thema angeht, wie baue ich eine Schleife über Agenten, was spawne ich, was delegiere ich, wie überprüfe ich das, wie starte ich parallele Agenten, um aus den Ergebnissen in Summe herauszukriegen, ob meine Ergebnisse eher gut oder eher nochmal ja, nachbearbeitet werden müssen. Den Skill habe ich jetzt erst heute ins System geladen. Da kann ich jetzt nicht nachhaltig sagen, um wie viel besser oder schlechter das ist. Aber ich finde, wenn man etwas mitnehmen kann aus dieser ganzen Geschichte, ist es, sich halt mit dieser Frage zu beschäftigen, weil das Schreckgespenst ist aus der Flasche. Es ist schon mal passiert. Es ist nicht, ich warne vor dem Wolf und es kommt nie. Mhm. Es war halt jetzt nur das Favel-Modell. Und ich bin echt gespannt, ob das Modell nochmal das Licht der Welt erblickt, wie Anthropic damit umgeht, weil wir haben ja mal auch gelernt, Modelle werden nie wieder so schlecht wie heute. Das heißt, Favel ist mit Blick auf einem halben Jahr das schlechteste Modell, das du dir quasi in deiner Agent-Auswahl auswählen kannst. Was macht mir jetzt ein GPT? Und vor allen Dingen, was heißt denn das auch für Europa? Weil ich erzähle doch noch was. Jetzt, selbst wenn du jetzt sagst, okay, gut, ich gehe weg von den amerikanischen Modellen, ich gehe auf die offenen Modelle. Und da bietet ja der chinesische Markt, der asiatische Markt durchaus das eine oder andere an. Wir hatten es ja Kimi und Minimax. Aber auch da wäre ich mir ziemlich sicher, dass wenn die Modelle eine gewisse Stärke, eine gewisse Differenziertheit zu dem Rest der Welt haben, dass auch dann die entsprechenden Regierungsparteien sagen, Freunde der Nacht, also das stellen wir jetzt mal nicht einfach so ins Internet, das nutzen wir für uns selbst. Denn, ich meine, du bist ja auch ein Freund von Manus. Es ist Manus kein Open-Write-Modell oder sowas, aber Manus hat ja diesen Verkauf an Meta gehabt. Ist ja extra vorher, haben sie ja noch ihr Heimatland verlassen, damit sie das mit dem Kauf über die Bühne kriegen. Und es wurde ja alles rückabgewickelt. Alles wurde dahingehend rückabgewickelt, so nach dem Motto, hier herrscht territoriale Hoheit und die Gerüchte, also ich habe es auf Social Media gesehen und Social Media ist nicht per se automatisch Wahrheit, sind ja auch solche Menschen, die zum Beispiel bei DeepSeek arbeiten, auch davon betroffen, dass wenn sie das Land verlassen wollen, dass sie dafür Gründe brauchen, weil man schon der Meinung ist, dass hier nicht irgendwie nach dem Motto, ich verlasse das Land, mache mich hier irgendwo, verkaufe irgendwo irgendwas und gebe diese Technologie in andere Hände oder lass andere Hände mitbestimmen, wie sich meine Technologie weiterentwickelt. Da merkst du schon territoriale Interessen. Und wenn ich dann auf Europa gucke, ist das ziemlich leer.
Ja, deshalb, das wird eine spannende Phase jetzt werden und welche Konsequenzen auch gezogen werden. Weil das natürlich, wie gesagt, wir haben das jetzt schon vorher mal gesagt, das ist eine Art Weckruf, nicht der erste, den wir in dieser kurzen Phase dieses KI-Zeitalters einfach erleben. Ne? Also KI gibt es auch schon ein bisschen länger, ne? Aber diese wahnsinnige Phase, diese wahnsinnige Beschleunigung der letzten 3 Jahre. Und ich glaube, wir müssen da irgendeine Art Antwort finden auf dieses Thema, auch in Modellentwicklung, auch in was können wir eigentlich lokal machen. Aber was jetzt wirklich in der nahen Zukunft nochmal deutlicher geworden ist durch das, was wir jetzt gesehen haben, auch wie Fable funktioniert. Ne? Also Fable ist ja auch so, dass es, hat man ja auch gesagt, runterbricht, dann auch seine eigene Arbeit zum Beispiel auf eigene Modelle, andere Modelle runterbricht. Ne? Also wenn Fable gearbeitet hat, hat es tatsächlich auch schon angefangen, um Token optimiert zu arbeiten, hat es auch unter Aufgaben selber an 4.8 ja verteilt, haben wir gerade schon erwähnt. Das ist ja spannend. Ne? Also das, was wir eigentlich sagen, man muss im Prinzip auf der einen Seite schon mal irgendeine Art Modell-Switcher einbauen in seine Architektur. Ob das jetzt privat ist oder in der Firma, dass man im Prinzip dann auch wirklich sagt, das haben manche Programmierer auch gemacht, die haben gesagt, ich nehme Fable für die Planung, ne, und lasse dann einfach den Codex von OpenAI programmieren, die Programmierarbeit einfach machen, ne, und dann, das ist ja schlau, ne, dass wir jetzt anfangen, ja, auch durch diesen Backup von Fable, ne, zu gucken, ist es immer klug, mit dem dicksten Modell auf den Spatzen zu schießen, ne, oder kann ich diese Arbeit eben auch verteilen, ne, kann ich das eben token?
Mehrere Kanonen auf den Spatzen schießen?
Also, Entschuldigung. Auf den Spatzen schießen, ne, ja, also das ist etwas, was man mitnehmen sollte, dass man sagt, ich brauche irgend so eine Art intelligenten Modell-Switcher. Wenn ich einen Modell-Switcher habe, stellt sich eben sofort die nächste Frage. Dieses Modell switchen funktioniert natürlich auch in Fable so, dass Fable nicht seine ganzen Gedankenwelt am Opus 4.8 übertragen hat, sondern quasi nur das, was dann das andere Modell auch machen soll. Das heißt, bei einem Modell-Switch, wenn ich einen Modell-Switcher habe, geht viel von dem Reasoning verloren. Ne? Also die Gespräche, die ich jedenfalls mit dem einen Modell geführt habe, dass ein anderes Modell etwas macht, wird dieses andere Modell also nicht mitbekommen. Also wenn ich jetzt irgendeinen Prompt in Claude formuliere und sage, gib mir mal den Prompt und kopiere dann das in irgendeinen Coding Agent rein, dann weiß der nicht davon, was da vorher passiert ist. Dem fehlt der Kontext. Wenn der Kontext aber wichtig ist, dass das Ergebnis immer besser zu mir passt oder immer besser zu meiner Firmenidee oder zu meiner Firma passt, dann ist es halt auch wertvoll, dass dieses Reasoning, also dieses Wissen halt nicht in den Modellen in Zukunft liegt. Na, dass man sich auch Gedanken darüber macht, wo speichere ich diesen Weg ab, den ich gegangen bin, um zum Ziel zu kommen. Weil das etwas produzieren, da haben wir häufig drüber gesprochen, das wird immer einfacher. Das, was komplex bleibt, ist im Prinzip Probleme erkennen, dafür Lösungsstrategien entwickeln und das in komplizierten Umfeldern oder komplexen Umfeldern. Und dieses ist dann im Prinzip, da sind wir wieder bei diesem Thema Second Brain, meiner Meinung nach, was wir auch schon ein paar Mal aufgegriffen haben, was ja so ein Begriff ist seit der Capacity, den am Anfang 2026 mal ausgeprägt hat. Also das Wegspeichern von kontextualem Wissen, das ich irgendwo ablege, dass ich dann immer über vielleicht einen Agent oder eben auch ganz normale Zugriffsverwaltung einem Modell zur Verfügung stelle, damit man mit diesem Modell arbeiten kann. Das ist, glaube ich, so ein zweiter wichtiger Impuls, den man jetzt mitnehmen sollte. Na, auf der einen Seite klar damit rechnen, dass ich das Modell switchen kann, einmal aus einer Token-Optimierungssicherheit raus, und Optimierung hilft dir auch, Geld zu sparen. Und auf der anderen Seite, weil ein Modell auch einfach nicht mehr da sein kann. Also das heißt, ich muss jetzt eigentlich fürsorglich, wenn ich etwas hinstelle, dafür sorgen, dass ich ähnlich wie Fable das selber gemacht hat, auf andere Modelle runterfahre, dass ich so einen Modell-Switcher in meine Workflows einbaue, damit mein Workflow eben auch noch morgen aktiv ist. Vielleicht dann halt nicht mehr so gut, ne? Aber morgen noch aktiv ist, falls jemand von außen mein Modell abschaltet. Und damit dieser Workflow dann eben meinen Kontext auch noch hält, muss dann im Prinzip auch das Wissen über das Ziel, über die eigentliche Lösung, die wir da haben, sollte halt nicht in der Session mit dem vielleicht dann abgeschalteten Modell liegen, sondern sollte in einem Art Second Brain, Enterprise Brain irgendwo vorhanden sein, auf das dann eben auch ein neues Modell quasi durch Switch zugreifen kann und möglichst nahtlos an der Stelle wieder weitermachen kann. Also das ist, glaube ich, so diese zwei Sachen, die ich jetzt nochmal aus diesem Vorfall für mich persönlich auch mitnehme und das auch so ein bisschen bestätigt, welche Architektur ich hier so selber quasi zu Hause mit meinem Mac Mini, da haben wir schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, eben aufbaue, ne, dass so gewisse Sachen einfach dann auch um die Souveränität über sein Wissen, das man hat, das man aber eben auch mit KI momentan aufbaut, weiterhin behält, dass man dafür sorgt zu sagen, okay, ich habe hier einen sicheren Vault, einen sicheren Tresor, wo meine Sachen drin liegen, wo mein Wissen eben auch compounded, also besser wird und größer wird, mit Hilfe von KI. Das sollte nicht an ein Modell und einer Session eines Modells sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne?
Was mir dabei einfällt, das ist jetzt so ein bisschen Trittbrettfahren, aber ich finde, wir haben jetzt eben von Modellen gesprochen und das ist ja nur der Präzedenzfall. Rein theoretisch ist das ja auf alles anwendbar. Ne? Wenn morgen einer hustet, könnte auch Word, Excel, PowerPoint, Mails und der ganze Kram weg sein. Und wir hatten schon mal in der Folge gesagt, so nach dem Motto, wenn du Agenten Dateien gibst, jetzt hast du vom Second Brain gesprochen, dann reden wir mehr so von Markdown-Formaten, also von sehr textlastigen Formaten, die nicht Wert auf Formatierung, sondern auf Inhalt legen. Und da möchte ich gerne noch einen Punkt das zum Besten geben, nämlich es gibt jetzt eine 0.1, also einen Entwurf von Google für ein offenes Wissensformat, die nennen das irgendwie OKF. Und die verfolgen auch diese Motivation nach dem Motto, es ist für einen Menschen ohne Werkzeuge lesbar. Es ist von einer KI parsbar, verstehbar. Es gibt einen Überblick über Zeitbezüge, über organisationelle Bezüge, über Toolzusammenhänge und hilft dir quasi in einem universellen Format, Informationen einfach verarbeitbar zu erheben. Ob man jetzt dieses OKF-Format nutzt oder ob man sich auf ein anderes Markdown-textbasiertes Format einigt, ist ein anderes Thema. Aber ich finde, wir sind an einem Scheideweg auch dahingehend, dass wir für uns in Frage stellen, ob professionelle Dokumente, nicht der Werbeflyer oder irgend sowas, ne, das wird ja weiterhin hübsch, bunt und keine Ahnung was, aber ob wir es schaffen, im professionellen Umfeld uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich auf die vermittelte Sprache, den Text, die Beschreibung, Links, Zitate, Texte, Zusammenhänge in Form von so, dass da im Header quasi steht, zu welchem Thema passt das und sowas. Und dass man wieder mehr auf sowas geht, als auf etwas, ey du, hast du schon das Word-File gesehen? Ja, da gibt's ein neues Makro, stürzt ab, brauchst du die Version, hast du gesehen, ich habe es dir mal rot markiert, dass wir vielleicht auch jetzt, vielleicht nicht durch das Abschalten, aber dabei trotzdem doch mit dran denken, nicht nur einen Harness, sondern auch das ganze Thema der Wissensstrukturierung, der Dokumentation, der Weitergabe von Informationen, und der Empfänger kann entscheiden, wie es ihm dargeboten wird. Aber alle Informationen stehen quasi in dem Übergabedokument, dass das wieder mehr in diese Richtung geht.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, was heißt mehr? Natürlich ist es so ein bisschen, also das ist, glaube ich, auch eins der neuen Themen, Marc. Ich glaube gar nicht, dass es so im Prinzip vorhanden war. Ne? Weil wir wollen natürlich jetzt nicht dazu kommen, dass wir sagen, jeder muss jetzt im Prinzip eine Enzyklopädie mit sich schleppen und wissen, was auf den verschiedenen Seiten steht. Ne? Und es gibt natürlich auch Sinn von unterschiedlichen Darbietungen und Interpretationsschichten von Wissen. Ne? Natürlich ist eine gut, du hast jetzt gerade Clicky Bunti Marketingkampagne mal benannt oder Werbeflyer, natürlich ist, aber gibt es auf deiner Seite auch gut gestaltete Illustrationsgrafiken, die komplizierte Sachverhalte sehr, sehr gut darstellen, die eben, man kann die natürlich auf 400 Seiten nachlesen, wie ein Raketenstart funktioniert. Man kann es aber im Prinzip auch in einer guten Illustration eben darstellen. Und das ist Wissen dann trotzdem vermittelt. Ich glaube, was aber trotzdem wichtig ist, ist diese Interpretationsschicht. Die ist nicht mehr dieses Feste. Ne? Also ich glaube, wir sind jetzt eher so, dass wir sagen, wir haben auch in anderen Folgen schon drüber geredet, muss es noch PowerPoint in Zukunft geben, um Wissen zu transportieren? Nee, natürlich irgendwie nicht mehr. Das dahinterliegende Wissen, das muss irgendwo da sein. Und für uns beide in der optimalen Form, und das mag dann für dich im Prinzip der perfekte Text, den du abends auf deinem E-Book-Reader noch lesen kannst, sein. Und für mich ist es eben vielleicht das kurze Filmchen, das Erklärfilmchen, was den komplizierten Sachverhalt dann für mich erstellt oder zusammenfasst. Oder eine klickbare Strecke oder die Illustration oder der Flyer. Was auch immer.
Ne, ein Audio-File.
Das tut und darf auch alles gemischt sein. Verarbeitet. Ich glaube, diese Software und wie sich die Interfaces in Zukunft gestalten, das wird sich so fundamental ändern. Ne? Und dazu gehört dieser eine Part, den du gerade beschrieben hast. Dazu müssen diese Daten halt gut exportierbar sein und möglichst frei von Rich Media Information meiner Meinung nach, also noch nicht so stark angereichert sein, damit sie im Prinzip dann vielleicht von deiner KI eben auch Token sparsam verarbeitet werden kann und sie nicht erst Videos interpretieren muss, um zu sagen, was ist denn da eigentlich Inhalt, sondern gut strukturierte Inhalte finden kann, die dann meine KI oder eine andere KI mir dann aufbereitet oder dir einfach dann schnell aufbereitet, so dass ich es gut nachvollziehen kann. Also ich glaube, da entsteht eine ganz neue Softwarelandschaft in Zukunft. Und wir werden ganz anders im Prinzip, also wir werden, glaube ich, gar nicht mehr so über echte, also Software wird eine ganz andere Dimension haben, meiner Meinung nach, und nicht mehr so eine feste, es ist nicht mehr in der Box oder es ist nicht mehr diese eine Software, die ich bei dem einen Anbieter kaufen werde. Und das wird auch eine fundamentale Änderung noch sein, die wir in Zukunft sehen. Aber das ist vielleicht etwas, wo wir vielleicht auch später mal in einer anderen Folge nochmal drüber reden können. Ne? Ich würde halt nochmal das einfach unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ja, es ist essentiell, dass wir als Privatperson als auch als Firma verstehen, wie wir Wissen und so Kontext aufbereiten im Kontext. Wissen und Kontext. Ne? Das ist nicht nur das ist wichtige Punkt nochmal. Es ist nicht nur das niedergeschriebene Wort, sondern der Kontext, in dem dieses Wissen entstanden ist. Ne? Die Historie, in dem dieses Wissen entstanden ist. Warum vielleicht eine Entscheidung zu einem gewissen Zeitpunkt auch so richtig war. Was ja nicht nur niedergeschrieben ist in dem Output, sondern warum wir zu diesem Output vielleicht in einem Moment gekommen ist, ist natürlich ein wahnsinniger Wissensschatz, den man in Zukunft einfach brauchen kann. Und den sollte man nicht nur aufgrund dieses Vorfalls, wir hatten vorher auch schon drüber geredet, sollte man wirklich so ablegen, dass der modellunabhängig ist. Weil wenn man glaubt, dass man alles irgendwie in die immer größer werdenden Kontextfenster reinhauen kann, dann baut man vielleicht auf Sand, weil dieses Kontextfenster dann, sehen wir jetzt, einfach mal abgeschaltet werden kann. Und dann ist all dieses Wissen, was sich dann
Modell
vielleicht...
Das Modell abgeschaltet wurde.
Ja.
Das Modell dann ist wurde es abgeschaltet.
Ja.
Ja. Ja, genau. Und vielleicht auch, was man sich darüber auch im Klaren sein muss, wenn ich jetzt davon rede oder wir davon reden, dass man diese Token-Fenster, Token-Kosten damit optimiert. Auch darauf zahlt ihr das ganze Thema dieser Dateien auch nochmal ein. Nicht, weil ich so viel an Word, Excel, PowerPoint spare unterm Strich, aber ich spare auch da Kontext, ich spare auch da Token, weil das System eben nicht sich durch alles durchfräsen muss und 400 Seiten Geschäftsbericht, 40 MB, Gigabyte, was auch immer, zerfräsen muss, um auf die wichtigsten Inhalte zu kommen, sondern weil es sich von vornherein weiß, ja gut, alles, was hier drin steht, ist Inhalt. Ich muss mich nicht um Formatierung kümmern, weil mehr als ein paar Schweinegatter hießen die bei uns früher, das Hash, ne? Ja. Und ein paar hier Striche und ein Ausrufezeichen kann es gar nicht geben. Alles andere ist wichtiger Content. Ja, wird spannend zu sehen. Und ich bin echt gespannt, ob sie das Modell wieder online stellen, ob sie werden ein Modell online stellen müssen, weil Anthropic kann in Zeiten, alle gehen an die Börse, es sich ja auch gar nicht leisten. Stell dir mal vor, Anthropic bliebe gesperrt und OpenAI würde sein neues Modell herausbringen, 5-6. Nachdem jetzt hier Elon mit SpaceX an die Börse gegangen ist, kommt die dann als nächstes und Anthropic würde dahin knapsen. So könnte eine Firma auch schnell kaputt gehen, weil es kostet zwar das viel Geld, was sie machen, aber wenn du halt keine Kunden hast, denen du ein adäquates Modell bieten kannst, obwohl du eins hättest, Schelm ist, wer Böses dabei denkt. Das kam mir aber auch leider eben erst mehr als spontan. Ja, Jens. Als wir angefangen haben, uns über die Folge zu unterhalten, haben wir gesagt, komm, wir machen mal so eine kleine, schnelle Folge aus Aktualitätsgründen. Also 15 Minuten. Mit dem Blick auf den Tacho sind wir jetzt schon bei, wahrscheinlich meintest du 15 Minuten, bevor die Stunde voll ist, weil das hätten wir dann auch schon nicht mehr ganz eingehalten. Ich fand das mal wieder sehr spannend mit dir, über ja ein aktuelles Thema zu berichten und ich drücke mir innerlich die Daumen, dass das Thema weiterhin aktuell ist, bis die Folge dann am Montag online geht. Und von der Seite, Jens, freue ich mich total auf unsere nächste Folge. Es haben sich wieder mal Gäste angekündigt. Müssen wir mal gucken, wie gut das klappt. Ich bedanke mich mal wieder, dass du da warst. Ist großzügig von mir, ne? Ich bedanke mich, dass du da warst.
Ich danke auch dir, na, das weißt du
ja. Das ist total nett, ja. Wir machen jetzt einfach 5 Minuten einen Loop. Wir könnten mal über dieses Looping, ne? Dass wir in Loops programmieren, fand ich übrigens sehr lustig. Peter Steinberg hat das Verfahren genannt. Irgendeiner hat ihm reingeschrieben, das kostet aber ganz schön Tokens. Da meinte er so, er hat halt auch Unlimit, wen juckt.
Genau, ja, das habe ich auch gelesen.
Sehr lustig, ja, eure Armut kotzt mich an, ja, also ich habe Tokens, was habt ihr? Wollte niemand was unterstellen, ich fand's humoristisch. Vielleicht unterhalten wir uns darüber auch mal, aber getreu dem Motto, was irgendwann, ist auch egal. Wir hoffen, die Folge war für euch interessant. Wenn sie euch gefallen hat, sagt euren Kollegen, Kolleginnen, euren Datenschützern, euren Chefs Bescheid, dass diese Folge wertvolle Inhalte für die Unternehmensstrategie, für die Firmenstrategie, für die Unabhängigkeit beinhaltet. Ich würde mich total freuen und der Jens auch, wenn ihr uns ein Like, einen Kommentar da lasst. Schaut auch nochmal, ich pack's auch nochmal in die Shownotes auf unserer GitHub-Page vorbei. Da findet ihr unsere Folgen immer auch in Transkription. Ihr könnt euch die Texte dort natürlich kostenlos runterladen, in Deutsch und in Englisch. Und vielleicht euch euer eigenes kleines Wissensarchiv aufbauen. Wer weiß, was sich da über die Zeit hinweg so ansammelt. Und ansonsten gibt's dort auch ein Feedback-Formular, falls ihr uns erreichen wollt. In diesem Sinne, bleibt wachsam, schaut, was in der KI-Welt passiert. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ciao.
Tschö.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.